Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Digital Courage der Ortsgruppe München bei Radio LoRa. Mein Name ist Lars Hebelmann und bei mir ist heute Chris Wiedmann aus unserer Ortsgruppe. Hallo.
Hi.
Chris.
Hi Lars.
Unterstützt werden von unserem Studiotechniker Valentin und vielen Dank schon mal dafür.
LoRa München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Wir wollen uns in den nächsten zwei Stunden mit zwei Schwerpunktthemen auseinandersetzen. Einmal dem Thema digitale Mündigkeit und vielleicht auch selbstverschuldete Unmündigkeit und vor allen Dingen auch der Verfassungsklage gegen den Staatstrojaner, die morgen am Dienstag, den 7. August, von Digital Courage beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht wird. Dabei können Sie und ihr uns jederzeit über das Studiotelefon erreichen, Münchner Vorwahl, also 089 48 95 2305. 089-48-95-2305. Genau. Bevor wir jetzt richtig starten, wollen wir vielleicht auch einmal für diejenigen von euch, die jetzt Digital Courage noch nicht so gut kennen oder gerade zufällig zuhören, ein bisschen darstellen, was der Verein eigentlich so tut. Weitere Infos allgemein jetzt auch zu den Themen der Sendung und darüber hinaus gibt es zum Nachlesen jederzeit auf der Webseite https://digitalcourage.de. Dort können Sie sich auch in den Newsletter eintragen oder die Arbeit von Digital Courage durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen. Und Sie finden dort auch die Kontaktadresse unserer Ortsgruppe, falls es Ihnen nach der Sendung hier unter den Nägeln brennt und Sie in München selber aktiv werden möchten. Also, was genau ist Digital Courage und worin besteht diese Arbeit, die ich gerade erwähnt habe? Digital Courage ist ein Verein, der sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Wir sind technikaffin, doch wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie verdatet und verkauft wird, wie wir so schön sagen. Also wir sehen durchaus die positiven Seiten der Technik, möchten aber darauf hinwirken, dass die Dystopie, die ja häufig so unter Themen wie 1984 und so dargestellt wird, halt nicht wahr wird. Seit 2000 verleihen wir die Big Brother Awards. Das ist ein Datenschutz-Negativpreis, der die größten Datensünder ins Rampenlicht stellt und auf die Gefahren halt dieser Tätigkeit für Grundrechte und Privatsphäre aufmerksam macht. Es gab eine einzige Ausnahme, es gab einmal einen Positivpreis 2014, und zwar für Edward Snowden, der im Jahr davor halt den Überwachungskomplex von NSA, BND, GCHQ und anderen Geheimdiensten aufgedeckt hatte. Dem einen oder anderen sind vielleicht noch diese rot-blauen Snowden-Asylsticker irgendwie ein Begriff, die an vielen Laternenmasten die Republik säumten. Digital Courage hat damals quasi als positive Auszeichnung 1 Million von diesen Stickern kostenlos als Preisgeld ausgegeben. Genau, ist eine wichtige Aktion gewesen. Was tun wir noch? Bereits zum zweiten Mal hat Digital Courage jetzt vor 2 Jahren, also 2016, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, und zwar gegen die Vorratsdatenspeicherung. Die ist ja seit jetzt dem 1. Juli 2017 in Kraft, wird von vielen Providern praktisch nicht umgesetzt, aber Digital Courage hat trotzdem nochmal Klage dagegen eingereicht, um es auch wieder gesetzlich zu kippen. Also der erste Anlauf oder der erste Versuch der Regierung, diese Massenüberwachung der Kommunikationsdaten einzuführen, wurde 2010 vom Bundesverfassungsgericht kassiert. 8 Jahre später, also 2018, steht diese Verhandlung noch aus. Im Wesentlichen sind aber keine großen Änderungen da. Also wir gehen davon aus, dass das Ergebnis ein ähnliches sein sollte und hoffen, dass wir eigentlich in diesem Jahr noch die Vorratsdatenspeicherung wieder beseitigen. Wie bereits als Schwerpunktthema für heute erwähnt, steht eine weitere Verfassungsbeschwerde an, die morgen eingereicht wird. Da gehen wir später noch konkret drauf ein. Es geht halt um gegen den Staatstrojaner, also die Infiltration von IT-Systemen von staatlicher Seite. Also zusammengefasst kann man sagen, also Digital Courage kämpft hier halt mit rechtlichen Mitteln für die Grundrechte von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Ein weiterer Bereich, den wir jetzt gleich im Laufe der Sendung auch noch kennenlernen werden, ist die sogenannte digitale Selbstverteidigung. Also im Prinzip Tipps und Hinweise, wie man individuell Tracking und Überwachung zumindest mal erschweren kann. Also wie man sich im Internet zum Beispiel anonym bewegt oder weitestgehend anonym, wie man vermeidet, dass ein Werbetracking-Netzwerke über verschiedene Seiten hin analysieren und verfolgen. Zum Beispiel über Browser-Einstellungen oder Browser-Add-ons, Verwendung alternativer Suchmaschinen oder Kartendienste. Also es muss nicht immer Google sein. Werden wir noch im Laufe der Sendung thematisieren. In den letzten Jahren gab es da zur Weihnachtszeit auch immer, das ist für jetzt im Sommer schwer vorstellbar bei den Temperaturen gerade, aber es gab einen Adventskalender, bei dem wir täglich einen Artikel aus dieser digitalen Selbstverteidigung vorgestellt haben, um man quasi sozusagen als Vorfreude auf Weihnachten schon so ein bisschen mitarbeiten konnte. Darüber hinaus gibt es natürlich tagesaktuell auch immer Themen, die uns beschäftigen. Aktuell, das hat man ja in München hier auch vor 3 Monaten gemerkt, sind die Polizeiaufgabengesetze am Wackeln. Also nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern. NRW, Niedersachsen sind da gerade dabei, entsprechende Vorlagen zu machen. Und leider halt auch mit einer starken Tendenz, dieses bayerische Modell zu übernehmen, das jetzt seit dem 25. Mai hier bei uns gilt. Und unter anderem halt auch den Einsatz von Staatstrojanern unter diesem Stichwort Quellentelekommunikationsüberwachung beinhaltet. Aber auch zum Beispiel den Sicherungsgewahrsam ohne absolute Höchstdauer eingeführt hat. Das heißt, alle 3 Monate kann im Prinzip ein Richter verfügen, dass man doch noch eingesperrt bleibt, ohne ein ordentliches Verfahren gehabt zu haben. Und der schwammige Begriff drohende Gefahr, denke ich, wurde in der ganzen Debatte schon häufig genug thematisiert. Und da versucht Digitalcourage halt sich auch gerade zu engagieren, dass das nicht Schule macht und bundesweit halt eingeführt wird. Genau, es gibt also viel zu tun und Digitalcourage hat dabei ein breites Spektrum von Themen und Maßnahmen rund um diesen Komplex Bürgerrechte und Datenschutz und das Ganze gemeinnützig und unabhängig. Denn wir finanzieren uns aus Spenden und Fördermitgliedschaften. Das heißt, es sind jetzt keine größeren Firmen oder Organisationen, die uns da Zuschüsse geben, sondern im Prinzip wird das Ganze von einzelnen Privatpersonen unterstützt. Der Hauptsitz von Digitalcourage ist in Bielefeld. Da gibt es halt ein Team von Festangestellten, die koordinieren halt die langfristigen Themen wie Big Brother Awards, Verfassungsbeschwerden, Kampagnen und vieles andere. Darüber hinaus lebt das Ganze aber von viel freiwilliger Arbeit und die wird unter anderem in dezentralen Ortsgruppen wie hier in München gemacht. Und seit 3 Jahren sind wir hier aktiv. Und jetzt ist die Frage, was tun wir eigentlich so, wenn wir hier nicht gerade im Radio sitzen? Chris, erzähl mal.
Ja, in München, da betreiben wir sehr viel Aufklärungsarbeit. Das manifestiert sich dann in Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Krypto-Café, das wir eigentlich regelmäßig planen und durchführen. Insbesondere auch im Rahmen unserer Herbstreihe. Also ich erkläre das mal schnell. Ein Krypto-Café. Darunter kann man sich vorstellen, das ist eine Informationsveranstaltung zu digitaler Selbstverteidigung. Da erklären wir den Leuten, die uns besuchen, wie man zum Beispiel sichere Passwörter setzt, wie man eben sicher im Web unterwegs ist oder wie man auch seine E-Mail verschlüsseln kann. Das Ganze ist aber nicht nur theoretisch, sondern jeder kann auch sein Gerät, sein Notebook oder sein Handy, also ein Smartphone mitbringen und dann erklären wir den Leuten oder zeigen den Leuten, wie man eben die Apps oder Software dort zum Laufen bringt. Das heißt, es hat Ganze auch einen recht praktischen Charakter. Und die Herbstreihe, die wir sozusagen jedes Jahr durchführen, das sind immer 2 oder 3 Veranstaltungen. Eine Veranstaltung ist meistens das Krypto-Café und eine andere Veranstaltung ist das Lesen gegen Überwachung, wo wir eben aus ausgewählten Büchern in der Literatur Stellen auslesen und uns damit auseinandersetzen und überlegen, inwiefern wir heute schon in Zuständen leben, die vergleichbar sind mit den Zuständen aus der Literatur. Neben diesen Veranstaltungen sind wir auch sehr viel auf Vorträgen unterwegs. Das heißt, wenn andere Organisationen sich überlegen, zu dem Thema digitaler Selbstverteidigung oder zu digitalen Bürgerrechten eine Veranstaltung zu machen, dann sind wir dann meistens mit denen in Zusammenarbeit, wo wir dann auch Diskussionsrunden veranstalten oder so ähnliche Vorträge. Genau, aber dann unser Haupttreffpunkt ist sozusagen einmal im Monat, eher unregelmäßig, wo die ganzen Aktiven der Ortsgruppe sich eben zusammentreffen und Informationen austauschen und die anstehenden Veranstaltungen zusammen planen. Und diese Treffen sind immer sehr arbeitsam. Und ja, wir haben eben sehr viele Veranstaltungen meistens anstehen, für die wir sehr viel Planung und Zeit brauchen. Und wenn jemand Lust hat, mal auf einem dieser Treffen vorbeizukommen, einfach nur um uns kennenzulernen oder eben auch, wenn er schon weiß, dass er längerfristig sich engagieren möchte, der kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben an ortsgruppe@münchen.digitalcourage.de.
Jo, vielen Dank, genau. Wie häufig treffen wir uns ungefähr?
Ungefähr einmal im Monat. Aber okay, vielleicht auch so 5-6-wöchig.
Das stimmt, ja, genau. Also es ist genau keine festen Termine, das heißt, es ist wirklich sinnvoll, dann einfach mal kurz eine E-Mail zu schreiben. Aber wir sind offen für neue Leute. Genau. Ich erinnere noch mal ganz kurz dran, falls Sie irgendwie Fragen haben, Ergänzungen. Das Studiotelefon ist die 089 4895 2305. Wir freuen uns über Teilnehmer von außen, auch Teilnehmerinnen, und machen jetzt mal mit dem Thema digitale Mündigkeit weiter. Was mir in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Chris, mir ist mir aufgefallen, es gab eine breit angelegte Werbekampagne von einem großen Internetkonzern mit G, also Google. Und die lief ein bisschen so in diesen, entlang der Linie, mach mal. Ja? Ich weiß nicht, hast du da was gesehen? Hast du irgendwelche?
Ja, dadurch, dass ja so gut wie jeder tagtäglich einmal durch die Stadt fährt, um irgendwie zur Arbeit oder zur Uni zu kommen, ja, das war eigentlich überhaupt nicht zu übersehen.
Genau. Für alle, die jetzt nicht in München wohnen, vielleicht so ein bisschen die Aufklärung. Also im Prinzip ist die Idee, Google wirbt gerade für einen Assistenten, der einem das Leben versüßt und alle Arbeit abnimmt. Also unter irgendwelchen Slogans wie Flipflops, Frisbee, Föhn sollte ich mir aufschreiben, mach mal Google, oder habe ich das Licht zu Hause ausgemacht, mach mal Google, wird halt geworben. Also bei diesem Slogan fällt mir jetzt eigentlich erstmal ein, geht dich nichts an, Google. Aber offensichtlich versucht Google da halt irgendwie in diesen Bereich reinzudrängen. Und das Ganze kann man natürlich jetzt unter dem Datenschutzaspekt hinlänglich diskutieren, dass man halt sagt, gut, wenn diesem Assistenten, wenn ich dem etwas mitteile, dann wird auch Google das wissen. Wir wollen uns nochmal einem anderen Aspekt des Ganzen nähern, und zwar so ein bisschen diesem Thema Mündigkeit. Also sozusagen, ich lasse mir da von diesem Assistenten eigentlich die ganzen vermeintlich unannehmlichen Dinge wegnehmen oder abnehmen. Und das führt ja in letzter Instanz auch dazu, dass man selber gar nicht mehr die eigentlichen Handlungen dann vollzieht oder auch die Verantwortung für gewisse Dinge wieder nimmt. Das ist nämlich auch ein Thema bei Digitalcourage, halt nicht immer alles, man muss nicht immer alles richtig machen, aber so die Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen, wäre schon ganz gut. Und ich denke, wir haben halt mit diesen Assistenten so ein bisschen das Problem, dass man dadurch sich vor dieser Verantwortung gewissermaßen drückt, wenn man einfach das an ein IT-System abgibt. Genau. Die Voraussetzungen für diese digitale Mündigkeit sind natürlich, dass man Risiken kennt und eingeschätzt, dass man sie kennt und auch einschätzen kann. Also das heißt, man muss Technik natürlich gewissermaßen verstehen. Und da wollen wir jetzt gleich in den nächsten 10 Minuten so ein bisschen uns über die digitale Selbstverteidigung unterhalten. Also im Prinzip genau diesen Punkt zu verstehen, wie funktioniert das Internet in Anführungsstrichen? Also was tue ich da, wenn ich mich im digitalen Raum bewege? Und welche Risiken hat es? Vielleicht sind da auch positive Sachen dabei, garantiert. Wie gesagt, wir sind nicht grundsätzlich Technik abgeneigt. Wir wollen halt die positiven Dinge der Technik nutzen. Aber man kann sicherlich nicht verneinen, dass es dort auch potenziell negative Konsequenzen gibt. Also insbesondere die Enthüllung von Edward Snowden haben halt offengelegt, dass Geheimdienste in sehr großem Stile versuchen zu überwachen. Es gibt auf der kommerziellen Seite aber natürlich auch Interessen, irgendwie Leute zu analysieren, zu tracken, personalisierte Werbung zu machen. Das würde ich mal so unter dem Begriff kommerzielle Überwachung laufen lassen. Was man dabei immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, naja, ist alles gar nicht so schlimm, ist ja nur ein digitaler Assistent, ist ja meine persönliche Entscheidung. Auf der einen Seite ist das so, aber im Prinzip hat man eine doppelte Verantwortung, nämlich einmal gegenüber sich selbst und dann auch gegenüber der Gemeinschaft. Also in letzter Instanz, in dem Moment, wo ich anfange, das zu verwenden, baue ich natürlich auch einen gewissen sozialen Druck gegenüber anderen Menschen auf, die vielleicht das nicht möchten oder die halt da etwas skeptischer sind.
Ja, und man trägt auch dazu bei, dass eben diese Monopolstellung von diesen Unternehmen eben noch krasser wird und diese Unternehmen dann eben auch entsprechende Macht, das heißt über den Einzelnen als auch eben über die Gesellschaft, in Form von politischem Einfluss gewinnen.
Ja. Genau. Ja, ich denke, das ist insbesondere vor allen Dingen ein Problem, das hast du sehr gut angesprochen, unter dem Aspekt, dass zum Beispiel die Algorithmen, die da vielfach hinterstehen, halt nicht offen und transparent sind. Das heißt, man kann im Prinzip diese Verantwortung im Sinne, ich hinterfrage, was da passiert, eigentlich nicht wirklich wahrnehmen sozusagen. Ja? Genau. Ja, das wäre jetzt so ein erster Schritt.
Also hier mal die Meldung aus der Sendetechnik sozusagen. Es ist ja, dieser Druck ist ganz klar ersichtlich bei Programmen zum Beispiel von Facebook, die ja zur Datenanalyse verwendet werden, wie zum Beispiel WhatsApp. Der Druck ist in der heutigen Zeit teilweise so groß, dass man teilweise aus Gruppen ausgeschlossen wird, wenn man nicht in der WhatsApp-Gruppe drin ist. Ja. Und weil die ganze Planung in WhatsApp stattfindet. Das heißt, in dieser, nennen wir es mal, Werbemaschinerie von Facebook, die auch noch analysiert und verwendet wird. Also das ist richtig, richtig, richtig heftig, und dieser Druck ist halt so groß, dass jetzt sich sogar die Politik eingeschaltet hat und irgendeine Ministerin gemeint hat, dass WhatsApp etc. muss Schnittstellen definieren dafür, dass andere Messenger darauf zugreifen können, dass wenn nicht alle Leute in WhatsApp sind, dass sie auch über Telegram und etc. darauf zugreifen können.
Man kommt jetzt wieder ein bisschen zu den Grund, sag ich mal, den Historie des Internets zurück. Ja? Also diese Dezentralität, die ja eigentlich sozusagen aus den Ursprüngen des Internets da war, die ist irgendwie flöten gegangen. Also wir haben jetzt eigentlich, es gibt diesen schönen Begriff Walled Garden, also diese, sag mal, goldenen Käfige in letzter Instanz. Ja, man ist irgendwie Nutzerin oder Nutzer von Facebook oder WhatsApp, aber kann eigentlich nicht mit irgendjemandem anders, der einem anderen Protokoll oder einer anderen Software anhängig ist, kommunizieren. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Wir kommen dann gleich im Thema der digitalen Selbstverteidigung nochmal drauf. Also danke für den Einschub hier. Wir kommen auch mal gleich noch im Thema der digitalen Selbstverteidigung drauf. Was sind denn jetzt wirklich Alternativen oder gibt es da potenzielle Alternativen? Genau, also dieser erste Schritt für die digitale Mündigkeit ist also das Verantwortungsbewusstsein. Wir wollen gleich mal gucken, was wir selber so tun können. Vorher gibt es jetzt ein bisschen Musik von einer Münchner Band, echter Münchner Crowdfolk von Combo Zeisig mit Das Glück ist ein Köter.
Bla 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 bla. Pep, 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 bla bla bla, pep, 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 bla bla bla.
Wir, neben dem allgemeinen Blabla, eine demokratische Medienalternative unterstützen will, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter lora924.de oder 480-2851. 480-2851.
Bla 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 bla.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch da, Chris und ich. Wer dazukommen möchte, kann das jederzeit über das Studiotelefon tun, 089 4895 2305. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit diesem Thema digitale Selbstverteidigung weiter beschäftigen. Also, was kann ich als einzelne Person eigentlich tun, um kommerzielle oder auch staatliche Überwachung im weitestgehenden Sinne mal einzuschränken oder zu erschweren. Wir hatten jetzt einfach gerade schon das Thema WhatsApp zum Beispiel angeschnitten. Was kann man da tun, Chris? Haben wir irgendwie Ideen dafür?
Ja, also eine Möglichkeit ist, wir haben es auch gerade schon angesprochen, dass wir versuchen, andere Messenger zu verwenden. Da gibt es eine ganze Reihe davon und da wir gerade auch schon von den Schnittstellen gesprochen haben, kann man eben zum Beispiel Messenger verwenden, die eben auf Protokollen basieren, deren Schnittstellen offen sind, sozusagen, dass jeder seine eigene Software auch schreiben könnte, um über dieses Protokoll dann eben mit anderen Leuten zu kommunizieren.
Was gibt es da so? Ist Telegram oder?
Das Hauptprotokoll, das wir empfehlen, ist XMPP oder Jabber. Genau, aber es gibt noch eine Latte an anderen Software, die man am besten auch auf unserer Homepage von Digital Courage sich anschauen kann. Dort sind auch verschiedene Kriterien genannt, anhand derer die Messenger dann gemessen werden.
Genau. Was sind so die, du hast es gerade schon mal angeschnitten, ein offenes Protokoll. Also was zeichnet denn jetzt zum Beispiel XMPP, das du gerade erwähnt hast, also auch unter Jabber bekannt, was zeichnet das jetzt meinetwegen gegenüber WhatsApp oder Telegram oder vielleicht auch Signal aus? Also was ist da anders oder besser?
Also insbesondere ist es halt Open Source. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, den Quellcode zu überprüfen. Und ich muss eben nicht über diese eine WhatsApp, also WhatsApp-App, muss ich eben nicht zugreifen, um mit den anderen Leuten in Kontakt zu treten, sondern ich kann 5 oder wie viel auch immer verschiedene Software verwenden.
Okay, das heißt, ich bin im Prinzip nicht an die an eine App gebunden, sondern ich kann mit verschiedenen Apps.
Genau, und wenn man auch versiert ist, kann man sich auch seinen eigenen Client schreiben.
Okay, das heißt, ich habe meinen eigenen Server dann zu Hause stehen und mit dem kommuniziere ich dann
ganz genau
mit den Leuten. Okay.
Und das ist ja auch sozusagen der Gedanke hinter der Dezentralität, die wir vorhin auch schon angesprochen haben.
Ja. Wie heißt deine App, die man dafür verwenden kann? Hast du da irgendeine Empfehlung?
Apps brauchst du mich nicht fragen, weil okay. Ich kein Smartphone besitze.
Ah, sehr gut. Okay, ja, dann kann ich ein bisschen was erzählen. Genau, also für Leute, die Android nutzen, gibt es da Conversations. Das ist eine App, die von einem Entwickler betrieben wird, der nebenher auch noch einen großen Server betreibt. Also das heißt, wenn man jetzt nicht weiß, wo man da seinen eigenen Server basteln soll und das vielleicht auch gar nicht technisch kann, kann man dem, ich glaube, der nimmt irgendwie 8 € im Jahr, kann man dem halt einen kleinen Betrag überweisen. So ein Server kostet halt auch in der Unterhaltung Geld. Also nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Wartung. Also natürlich kann man jetzt viel darüber streiten, ob man Geld nehmen sollte oder nicht dafür, aber ich denke, es ist ein fairer Preis. Genau, also das ist sozusagen eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es gibt auch Übersichtsseiten, wo freie, also kostenlose, in dem Sinne kostenlose Server angeboten werden. Das ist halt der große Vorteil dieses dezentralen Protokolls. Valentin, du wolltest dich noch melden?
Ja, die Frage ist, das hat Marc-Uwe Kling in seinem Buch ziemlich gut beschrieben, das ist dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das heißt, wenn alle Leute jetzt gerade auf WhatsApp sind und die kritische Masse dort einfach erreicht ist, wie kann ich meine Bekannten überzeugen, dass sie sagen, okay, ich nutze jetzt Jabber, also sprich dieses Jabber-Protokoll, mhm, oder ich benutze jetzt XMPP oder irgendwas anderes. Da muss ich ja irgendwie sagen, hey, Freundeskreis, ich bin jetzt hier der Aussätzige, ich habe kein WhatsApp, sondern ich bin jetzt der Einzige, der dieses andere Programm benutzt.
Ja.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
Es ist ein Grundproblem, das man natürlich hat, das ist richtig. Also das meinte ich vorhin mit dem goldenen Käfig. Also es gibt im Prinzip ab einem gewissen Punkt ist da diese Schwelle dann zu wechseln natürlich auch relativ gering. Ich denke, Hartnäckigkeit ist einfach eine der Eigenschaften, die man da haben muss, weil im Prinzip, so wie Christian sagt, er hat kein Smartphone, da gehört natürlich auch eine Menge Hartnäckigkeit dazu. Ist es auf der Ebene der Apps oder der Anwendung halt genau das Gleiche. Also ich habe halt kein WhatsApp und ich nutze auch kein Facebook und das funktioniert soweit es geht im Freundeskreis. Ich gebe dir auch recht, es gibt auch soziale Beziehungen, wo das halt schwierig ist, aber im Prinzip gibt es dann eine relativ große Akzeptanz und eigentlich auch eine relativ große Neugier. Also so, wow, und wie geht das? Und was kann man da anderes verwenden? Ja?
Also für mich das Königsbeispiel ist immer Diaspora. Also das war ja dieses soziale Netzwerk, das dezentral aufgebaut ist mit dem offenen Protokoll.
Alternative zu Facebook quasi so ein bisschen.
Genau, das sollte die Alternative zu Facebook sein. Da gibt es auch jetzt schon einige Bots und so weiter, aber irgendwie fühle ich mich auf meinem Nerdpol immer so ein bisschen allein in Diaspora, weil ich keinen kenne, den ich irgendwie dazu gezwungen hätte, in Anführungszeichen, auf Diaspora zu gehen. Und der Account liegt halt einfach irgendwie so ein bisschen brach.
Ja, also ein Riesenthema. Ich denke, das wird sich nicht über Nacht lösen lassen, das Ding. Deswegen, das meine ich gerade mit Hartnäckigkeit. Also wir müssen da halt einfach am Ball bleiben und diese Alternativen weiterhin halt fördern und unterstützen. Und vielleicht auch versuchen, irgendwie sich den Nicht-Nerds zu öffnen. Du hast es gerade erwähnt. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch eher Techniker so vom Hintergrund her. Ist natürlich, du kennst dich mit den Lösungen auf der technischen Ebene aus und die Leute wollen sie aber eigentlich jetzt als Nutzerin oder Nutzer halt verwenden. Ja, es muss halt irgendwie auch nutzbar sein, sag ich mal.
Ja gut, Diaspora ist relativ einfach nutzbar. Also man geht zum Beispiel man geht auf einen dieser Diaspora-Server, jetzt den beispielsweise Nerdpol.ch. Kann man sich einfach einen Account machen, dann bekommt man Nerdpol.ch-E-Mail-Adresse und meldet sich an. Also die Einstiegsschwelle ist sehr gering. Aber selbst die geringe Einstiegsschwelle verleitet niemanden, dahin zu gehen. Das ist, ja klar, das war jetzt natürlich das blödeste Beispiel, das ist das Google-Plus-Prinzip. Also jeder, der einen Google-Account hat, hat auch einen Google-Plus-Account. Oder einen YouTube-Account hat, hat auch einen Google-Plus-Account. Aber trotzdem ist da nichts los. Also das kann auch von ganz Großen im Endeffekt ganz übel nach hinten losgehen.
Ja, aber also meine Hoffnung ist, dass Facebook jetzt eigentlich den Zenit überschritten hat, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, dass wir jetzt einfach an dem Punkt sind, wir haben jetzt in den letzten, ich würde sagen, 3 bis 4 Jahren einfach so viele Fehlentwicklungen in dem Bereich gehabt. Also, die gab es vorher auch schon, aber die sind einfach noch eklatanter geworden. Also, insbesondere diese Verbindung dann, die da mit der NSA bestand, die Snowden aufgedeckt hat, wo es halt irgendwie Zugänge gab für die NSA, wo du halt mit ganz aktuell Cambridge Analytica offensichtlich Beeinflussung von irgendwelchen Leuten hattest. Ich denke, da ist einfach insgesamt so, mein Gefühl ist, dass die gesellschaftliche Skepsis da allmählich auch überwiegt. Also es wird immer Leute geben, die sich dem vollkommen verschließen können und denen es vollkommen wurscht ist. Aber ich denke, bei Leuten, die irgendwie kritisch sind und sich damit beschäftigen, wächst halt nach und nach die Erkenntnis, dass das halt nicht nur irgend so eine Kommunikationsplattform ist, sondern halt, wie Chris vorhin richtig gesagt hat, einfach ein erhebliches Machtinstrument sozusagen, ja.
Ja, aber es hingelaufen ist, ist Facebook is now for old people, the young people are on Instagram. Also es ist von einer Plattform von Facebook auf die nächste gewandert.
Also, das ist auch interessant, ja, genau. Also diese Verknüpfung der Großen. Ja, ich denke, das ist einfach ein Problem, dem wird man in letzter Instanz, glaube ich, nur politisch beikommen. Also wir werden halt irgendwie auf europäischer Ebene, wenn das dann gewünscht ist, irgendwie Förderung brauchen für offene, freie Software, für dezentrale Infrastrukturen und sowas. Also, dass man im Prinzip sagt, wir versuchen, Geld reinzupumpen. Auch einen offenen Suchindex zum Beispiel gestalten. Du hast immer noch das Problem, wir machen jetzt mal so ein bisschen einen Themenspeng rüber zu den Suchmaschinen, würde ich sagen. Gut, wo sucht man? Das steht ja im Duden, ist ja aufgenommen worden mit dem Wort, man googelt. Das große Problem ist, es gibt halt nur wenige Firmen auf der Welt, die sich leisten können, einen sogenannten Suchindex zu unterhalten. Ich glaube, es sind irgendwie 5 Stück irgendwie an der Hand. Irgendwie wahrscheinlich Google, Bing, Yahoo, Yandex und Baidu irgendwie so in der Richtung. Also China, Russland, USA im Prinzip. Und das sind eigentlich die einzigen Firmen, die so einen Suchindex aufrechterhalten können und damit auch eine Suche anbieten können. Und da gibt es zum Beispiel auch eine schöne Alternative. MetaGer, wem das was sagt, das ist eine in Hannover sitzende Organisation, der SUMA, der Suchmaschinenverein. Die betreiben quasi einen dezentralen Suchindex, versuchen sie aufzubauen. Und das wäre halt ein so ein Projekt, denke ich, wo politisch natürlich erstmal noch einiges passieren muss, aber wo man einfach jetzt auch schon mal ein bisschen experimentieren kann. Einfach mal gucken, was kommt denn raus, wenn ich da suche. Ich muss ja nicht immer jetzt direkt bei Google suchen, ne? Also so auf der Ebene, denke ich, kann man da schon was machen.
Ja, und ich glaube, dass es zu einem Wandel kommt, braucht es halt auch immer Pioniere, die halt vorangehen, ja, die halt jetzt zwar in Kauf nehmen, dass es vielleicht noch Kinderkrankheiten gibt oder dass man eben seine Gewohnheiten ein bisschen ändern muss, aber sozusagen der Wille da sein muss, um diesen Weg zu gehen. Und wenn es eben genug Pioniere gibt und dann eben auch die Entwicklung anhand derer Erkenntnisse voranschreitet, dann kann es eben sein, dass dieser Suchindex oder was auch immer, irgendeine andere App, die dann eben bereit ist für die breite Masse.
Ja, ich denke, da gibt es eine ganze Menge Vorteile. Kommen wir vielleicht mal von diesen etwa avantgardistischen Themen vielleicht mal zurück zu was Handfestem. Also wenn ich jetzt, ich denke mal, die meisten Leute werden halt einen Browser nutzen in irgendeiner Art und Weise. Was sind da potenzielle Probleme eigentlich? Kannst du mal ein bisschen, du hast da, glaube ich, ganz gute Erfahrung.
Also ein Problem ist halt bei den Browsern, dass viele in den Default-Einstellungen, also sozusagen in den Einstellungen, wenn ich mir den Browser frisch installiere, dass diese Einstellungen halt einen nicht schützen vor Tracking, sei es durch irgendwelche Werbeunternehmen oder sonst irgendwelche Unternehmen. Und dass diese eben auch deshalb ein Einfallstor für Viren oder sonstige Malware bringen. Und deshalb ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich so ein bisschen auskennt, um die Einstellungen so zu ändern oder irgendwelche Add-ons zu installieren, also zusätzliche Software innerhalb des Browsers, sodass bestimmte Nachteile von dem Browser eben nicht mehr zutage kommen und man sich eben so ein bisschen dagegen auch schützt, was sozusagen falsch gemacht wurde.
Also bekannte Tracking-Technologie wäre Cookies zum Beispiel, oder? Ich meine, was tut man da dagegen?
Also Kekse schmecken zwar ganz gut, aber auf meinem Rechner will ich sie dann doch nicht haben. Wer keine Cookies will, der kann entweder in den Einstellungen zum Beispiel bei dem Firefox oder auch bei den anderen gängigen Browsern, kann man das einfach per einem Haken rausnehmen. Oder man kann auch sozusagen benutzerdefiniert für bestimmte Seiten Cookies erlauben, für andere wiederum nicht. Weil ein bisschen Komfort, sage ich jetzt mal, beim Surfen möchte man ja dann doch auch aufrechterhalten.
Das heißt, Cookies sind auch für irgendwas gut. Oder was tun Cookies eigentlich überhaupt allgemein? Also, ich weiß nicht, vielleicht weiß das jetzt nicht
jeder. Ja, das ist eine gute Idee, dass wir das erklären. Also ein Cookie ist eigentlich nichts anderes als eine Textdatei, die lokal bei mir auf meinem Rechner oder auf meinem Smartphone sozusagen gespeichert wird. Und wenn ich dann einen Tag später oder wann auch immer wieder auf die Seite gehe, dann wird diese Information wieder geladen und die Seite kann mich sozusagen wiedererkennen. Das heißt, da werden dann Login-Daten zum Beispiel gespeichert, dass ich mich nicht jedes Mal mit meinem Passwort neu anmelden muss, was vielleicht beim Online-Shopping oder wann auch immer ganz praktisch ist.
Okay.
Aber das können natürlich auch andere Informationen eben dann drin gespeichert werden, die dann eben das...
Das heißt, eine Webseite legt bei dir einen Cookie ab und wenn du einen Tag später auf die Webseite oder vielleicht sogar eine andere Webseite kommst, dann können sie quasi sehen, das war doch der gestern...
Ganz
Digital
genau.
Digital nee, das geht nicht, aber ja, der irgendwas angesurft hat.
Genau, bei Digital Courage wird kein Cookie angelegt, aber bei anderen Seiten, genau, die können dann diese Daten wieder auslesen und dich wiedererkennen und dann eben verhaltensbasiert Profile über dich anlegen.
Okay. Du hattest jetzt kurz schon Sicherheit auch ein bisschen angesprochen. Da gibt es ja irgendwie den Unterschied zwischen HTTP und HTTPS. Gibt es da irgendwie gute Ideen, was man in die Richtung tun kann?
Genau, so zum Beispiel für den Firefox gibt es ein Add-on, das heißt HTTPS Everywhere. Und das macht eigentlich nichts anderes, als wenn ich jetzt in meinem Browser irgendeine Seite ansteuere, die ich nur über HTTP ansteuere, dann erkennt das Add-on das und leitet mich erstmal oder versucht die Verbindung über HTTPS aufzubauen. Und wenn das erfolgreich ist, dann kommuniziere ich dann eben verschlüsselt mit der Seite.
Das heißt, dann kann sozusagen von außen niemand sehen, was ich auf der Seite tue. Ist das
so? Ganz genau. Okay. Ja, das ist transportverschlüsselt.
Wann scheitert das? Also das kann das Problem sein?
Ja, das Problem ist zum Beispiel, wenn die Server an sich, die ich jetzt ansteuere, wenn die keinen HTTPS anbieten, dann geht das ja auch.
Okay, das heißt, das ist immer eine zweiseitige Geschichte.
Genau, und dann muss ich irgendwie, ich weiß gar nicht, weil ich das Add-on nicht einsetze, aber man müsste ja dann einen Hinweis bekommen, dass jetzt diese Verbindung wirklich nicht verschlüsselt ist.
Ja, gut, das sieht man ja meistens oben im Browser, ne?
Genau, das ist per Default schon immer eingebaut, aber ich weiß ja nicht, die Leute, die sich dann sozusagen verlassen auf das Add-on, die müssen ja sozusagen nochmal darauf hingewiesen werden.
Gibt es noch mal einen ganz kurzen Beitrag?
Ja, zum Beispiel Google Chrome. Ich weiß, das ist die Datenschleuder von Google, aber Google Chrome macht das jetzt per Default. Also Google Chrome kennzeichnet Webseiten, die nicht über HTTPS aufrufbar sind, inzwischen als schlechte Webseiten beziehungsweise als Sicherheitsrisiko.
Mhm. Ja, okay, genau. Also genau, das ist die ähnliche Idee dahinter, ja, dass man halt.
Aber was ich noch sagen muss, man muss wirklich aufpassen, welche Browser-Extension man sich installiert. Es gab mal ein tolles Plugin, das hieß Web of Trust.
Ja.
Und Web of Trust war eine Firma, die dahinter saß und eben, also die Idee war ganz gut. Jeder bewertet die Webseite, auf der er gerade surft, und wenn eine Webseite irgendwie als negativ gekennzeichnet war, kam dann roter Punkt. Die Idee dahinter, gut. Die Umsetzung war, dass sie die Daten von dir genommen haben, weil die nämlich mitgetrackt haben, alle Seiten, die du aufgerufen hast, und die Sachen dann verkauft haben.
Ja, genau. Also ich meine, das ist natürlich auch ein guter Punkt. In letzter Instanz muss natürlich immer einen Vertrauensvorschuss leisten. Und ich denke, da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass man mit offenen, zumindest quelloffenen Programmen da deutlich besser fährt, weil man halt im Zweifelsfall, auch wenn man persönlich technisch nicht in der Lage ist, aber weil es immer Leute gibt, die diesen Quellcode also analysieren können. Also ich denke, das ist hier schon die wichtige Botschaft, auch um ein bisschen Vertrauenswürdigkeit von Programmen abzuschätzen irgendwie. Also es heißt nicht per se, jede nicht quelloffene Software ist nicht vertrauenswürdig. Das heißt auch nicht, jede quelloffene Software ist per se vertrauenswürdig, aber die Möglichkeit, dass halt irgendwelche Schweinereien, die so im Hintergrund laufen, entdeckt werden, ist halt deutlich höher, wenn es quelloffene Software ist. Mhm. Also das muss man an der Stelle auch allen Windows- und Mac-Nutzern einfach sagen, das ist halt keine quelloffene Software. Ihr wisst nicht, was auf eurem Computer läuft. Und da gab es jetzt von Digital Courage, in den letzten Jahren haben wir da auch einige Anleitungen bei uns veröffentlicht. Leute, steigt auf Linux um, das ist halt quelloffen. Da weiß man, was dahinter steckt. Und es funktioniert auch momentan so gut, würde ich sagen, dass das als Normalnutzerin eigentlich zu verantworten ist. Also man hat keine Komforteinbußen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Kleine Anekdote dazu. Ich war vorletztes Jahr auf den Internet Security Days. Und dann gab es einen interessanten Vortrag von Herrn Lukas Grunwald. Das ist auch Greenbone genannt, der Typ. Und der hat herausgefunden, es gibt den sogenannten Windows Defender. Der Windows Defender ist ein Virenscanner. Soweit für Windows schon mal relativ cool. Sie haben einen eigenen Virenscanner entwickelt, der automatisch mitinstalliert wird. Jetzt war es so, er hat einfach eine Signatur reingehauen und hat gesagt, Patentantrag ist jetzt ein Virus. Und alle Dateien, die potenziell ein Virus sind, werden ans Microsoft Data Center übermittelt. Und hat somit Windows Defender dazu gebracht, Sachen an Microsoft zu übermitteln. Also man muss echt aufpassen bei den nicht quelloffenen Sachen.
Ja, genau. Das bringt uns jetzt eigentlich, würde ich sagen, zum nächsten Thema, und zwar dem Staatstrojaner. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt insbesondere bei Software immer so ein bisschen das Problem hat, die kann halt, oder wie jede Technik halt auch, Fehler enthalten. Wie ich gerade schon gesagt habe, macht es halt da Sinn, irgendwie einen offenen Quellcode zu haben, weil dann kann man zumindest mit mehreren Leuten mal drauf gucken und auch diese Fehler eventuell beheben. Das Problem ist halt, dass viele Programme, vielleicht ist da der Windows Defender eine ganz, ganz gute Sache oder ein ganz gutes Beispiel, natürlich auch Sachen tun können, die man gar nicht möchte als Nutzerin. Also ich möchte vielleicht gewisse Sachen gar nicht, dass die auf meinem PC passieren. Irgendwelche Rückmeldungen, die dann dem Programmierer gegeben werden, was ich da also anklicke und so. Und im Prinzip ist die Thematik so ein bisschen ähnlich wie beim Staatstrojaner, unserem zweiten großen Thema für heute. Denn da sollen quasi auch nicht gewünschte Funktionalitäten auf meinen Computer gebracht werden. Die Idee ist halt, dass der Staat für gewisse Verbrechen oder Vergehen die Möglichkeit hat, die Computer und oder Server von Verdächtigen mit Schadsoftware zu infizieren. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt diese Schadsoftware auf die Rechner? Und da liegt halt die große Krux aus unserer Sicht bei der Sache. natürlich müssen dafür Sicherheitslücken da sein. Und es gab schon verschiedene Beispiele, wir kommen da gleich auch noch ein bisschen drauf. Die müssen halt aktiv freigehalten werden. Also im Prinzip läuft so, der Staat beschäftigt Hacker, kann man so sagen. Die gucken halt, wo sind Sicherheitslücken in den Systemen und schließen sie nicht. Die sammeln die. Und dann warten sie halt, ob sie eines Tages diese Lücken brauchen. Das Problem ist, davon ist natürlich nicht nur das Gerät der verdächtigen Person betroffen, sondern das betrifft dann alle Leute, die diese Software einsetzen. Also im Zweifelsfall bei einem Betriebssystem relativ viele. Und letztlich steht damit dann die Sicherheit eigentlich all unserer Geräte, also vom Handy über den Computer bis zum Server, eventuell irgendwelche Steueranlagen stehen dann halt auf dem Spiel. Das ist halt ein Grund, warum morgen am 7. August in Karlsruhe Digitalcourage diese Verfassungsbeschwerde einreicht beim Bundesverfassungsgericht. Wir werden auch eine Pressekonferenz abhalten, um da nochmal ein bisschen Druck auf die Politik zu machen. Wer da jetzt sagt, das ist ja eine unglaubliche Schweinerei, der kann auch jetzt noch auf unserer Digitalcourage-Seite, also digitalcourage.de, diese Verfassungsbeschwerde unterstützen. Und zwar einmal, indem man sich dort als Unterstützerin einträgt oder auch gerne mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft, um halt diese politische Arbeit da von Digitalcourage auch auf langfristig auf solide Füße zu stellen. Welche weiteren Probleme es im Staatstrojaner gibt, diskutieren wir nach dem nächsten Song. Rufen Sie in der Zeit auch gerne an und diskutieren mit unter der Nummer 089-4895-2305. Wir hören Amy mit Jungle.
LoRa München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Ja, herzlich willkommen zurück mit Digitalcourage bei Radio LoRa. Wir nehmen jederzeit noch immer gerne Anrufe an unter 089-4895-2305. Und unser Thema ist gerade der Staatstrojaner oder beziehungsweise warum wir den Staatstrojaner eigentlich nicht wollen. Chris, was ist das Problem? Erzähl mal nochmal ganz kurz.
Also wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass die Software sozusagen auf die Geräte von Verbrechern oder potenziellen Verbrechern geschleust werden muss und dazu die Sicherheitslücken eben aufrechterhalten werden. Und das ist eigentlich komplett gegensätzlich zu dem Grundrecht auf die Gewährleistung und Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, die im Gesetz festgeschrieben ist.
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil meinst du, ne? Von, genau.
Ja, ganz genau. Ja, und, 2008. Ja, genau. Und deshalb ist sozusagen, hat der Gesetzgeber hier die Aufklärung von Straftaten, von einzelnen Straftaten wesentlich höher gewertet als eben dieses Grundrecht, das alle deutschen Staatsbürger haben. Und genau, und deshalb müssen wir sozusagen davon ausgehen, dass die Geräte, die wir verwenden, eben nicht so integer sind, wie wir für wie wir sie eigentlich halten.
Okay, ich meine, damit einhergehend ist ja dann die nächste Frage, jetzt ist mein Gerät infiltriert, können die dann nur mitlauschen oder gibt es darüber hinaus auch noch irgendwie Möglichkeiten?
Also es gibt zwei Sachen, die da beschrieben worden sind. Das ist einerseits eben die Quellentelekommunikationsüberwachung, wo eben nur, in Anführungsstrichen, nur die Kommunikation eben mitgeschnitten und ausgeleitet wird. Und es gibt dann eben auch noch die sogenannte Online-Durchsuchung, wo dann wirklich die Software auf dem Gerät installiert wird und die komplette Festplatte durchleuchtet wird, nach welchen Kriterien auch immer, und dann eben Dateien ausgeleitet werden.
Gibt es auch Möglichkeit, dann irgendwie Sachen da einzubringen? Ich meine, das ist ja auch eine spannende Frage.
Wie meinst du einbringen?
Also naja, ich könnte ja auf den Computer Dateien draufschreiben.
Ja genau, und das ist im Gesetz sogar auch vorgesehen. Da steht okay. Auch wirklich drin, dass auch Dateien verändert werden dürfen. Und es geht hier auch wirklich nicht nur um den lokalen Rechner, den ich jetzt meinetwegen habe, sondern es geht auch zum Beispiel um Cloud-Daten. Das heißt, wenn ich irgendwo, wir hatten es ja schon, ein Google-Konto habe oder so, dann wäre es rechtlich erlaubt, sozusagen dieses Konto zu hacken und die Daten, die irgendwo in der Cloud sind, eben zu verändern.
Okay. Das ist natürlich aus dem Sinne, denke ich, auch heikel, weil man da natürlich nachher auch wieder in der Beweislast ist, ne? Also welche Daten waren eigentlich schon da, bevor wir auf den Rechner gegangen sind und was ist danach passiert, ja?
Ganz genau. Das kann ich als Einzelner dann eigentlich überhaupt nicht mehr nachweisen. Genau. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass sollten irgendwelche politischen Gegner ausgeschaltet werden wollen würden, wenn wir es mal so sagen, dann bestünde eben die Möglichkeit, dem irgendwelche Daten anzulasten, Und das dann irgendwie als Skandal, ich sage nur irgendwie ja. Kinderpornografie oder was halt regelmäßig kommt,
ja.
Das dem jeweiligen dann anzulasten und den dann politisch auszuschalten.
Ja, in letzter Instanz, was ich jetzt gerade mir in den Sinn kam, war auch eher, du hast ja dadurch auch eine gewisse Abstreitemöglichkeit für Angeklagte nachher. Also sagen wir mal selbst, die Person hat wirklich eine Straftat begangen.
Mhm.
In dem Moment, wo sie weiß, dass dieser Staatstrojaner bei ihr auf dem Gerät war, kann sie ja sehr plausibel abstreiten und sagen, im Moment, die Daten habe ja ich nicht dahin geschoben, das habt ihr gemacht. Ja,
ja, das stimmt.
Also das ist ja für die Strafverfolgung, stelle ich mir das relativ spannend vor.
Stimmt, das ist der andere Blick.
Also wenn man das dann, sozusagen mal jetzt ein bisschen böse betrachten möchte, ja.
Mhm.
Wir kamen schon zu der möglichen Schädlichkeit von diesen Sicherheitslücken. Wurde jetzt auch gerade schon kurz thematisiert. Es gab ja vor anderthalb oder zwei Jahren diesen relativ großen Verschlüsselungstrojaner, WannaCry, wo dann unter anderem bei der Deutschen Bahn irgendwie auf den Display auftauchte, your system had been hacked. Die waren halt gehackt worden. Also da hat quasi der Trojaner ist auf den Computer eingedrungen über eine Sicherheitslücke und hat dann einfach alles verschlüsselt und wollte Geld dafür haben, um alles wieder zu entschlüsseln. Das hat wohl in verschiedenen Branchen relativ viel Geld vernichtet und Ressourcen. Was man da jetzt so wissen muss, und das ist sozusagen auch, ich denke, ein gutes Argument, diesen Staatstrojaner nicht einzuführen, ist, diese Sicherheitslücke, die da verwendet wurde, war der NSA im Prinzip über 10 Jahre lang bekannt unter dem Namen Eternal Blue. Also die haben die, seit Anfang der 2000er Jahre hatten sie diese Sicherheitslücke gehortet, wurden dann ihrerseits gehackt. Und diese Hackergruppe, die das gemacht hat, hat dann diese Sicherheitslücke dann veröffentlicht bzw. verkauft. Genau, also das heißt, da war von staatlicher Seite im Prinzip die Sache bekannt. Es wurde dann aber so lange nicht an den Hersteller, in dem Fall war das Microsoft, gemeldet, bis dann dieser Verschlüsselungstrojaner kurz bevorstand. Ich glaube, 2 Wochen vorher hat dann die NSA irgendwie mal vorsichtig angeklopft und gesagt, da könnte was kommen. Aber in der Zeit halt Updates aufzurollen, war dann halt nicht mehr möglich. Ja? Also, genau, also da sehen wir halt auch im Prinzip die praktische Gefährlichkeit. Ich meine, solange das eine Anzeige bei der Deutschen Bahn betrifft, ist das, denke ich, alles weniger harmlos. Wenn wir dann auf einmal über Krankenhaussoftware reden, denke ich, kommen wir dann in den Bereich des Lebensbedrohlichen. Ich meine, man könnte auch mal eine provokante These aufstellen. Das ist sozusagen immer ein bisschen diese Diskussion zwischen Sicherheit und Freiheit. Und vielleicht ist einfach eine Errungenschaft, die wir in unserem Rechtssystem haben, auch die, dass wir halt sagen, vielleicht können wir nicht in jedem Einzelfall die Aufklärung gewährleisten, weil uns da Beweise fehlen. Auf der anderen Seite schaffen wir es aber auch, Leute mit ihren Freiheitsrechten zu belassen. Also wir machen halt keinen generalen Pauschalverdacht. Weder bei der Vorratsdatenspeicherung sollte das eigentlich der Fall sein, noch beim Staatstrojaner, dass man potenziell Leute halt mit den informationstechnischen Möglichkeiten da in die Mangel nehmen kann. Das hat natürlich immer ein gewisses Restrisiko, aber ich denke, vielleicht ist es ein bisschen provokant, aber es ist nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, auf das Thema zu schauen, dass man halt sagt, es ist auch eine Errungenschaft, dass wir halt sagen.
Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und ich würde auch noch da anmerken, dass selbst wenn diese Gesetze sozusagen erst eingeführt werden für schwere Straftaten, also Terrorismus oder was es da alles unter der Definition gibt, aber die werden dann meistens, was wir in der Vergangenheit eben gesehen haben, nach und nach eben für mittlere oder leichtere Vergehen dann auch noch ausgeweitet. Und da ist dann eben diese Balance dann nicht mehr gehalten.
Ja, ja, da gibt es bei Digitalverwaltung auch das schöne Thema Überwachungsgesamtrechnung. Das ist ja ein Stichwort, das beim letzten Vorratsdatenspeicherungsurteil vom Bundesverfassungsgericht fiel. Die haben gesagt, naja, diese Maßnahme an sich ist vielleicht gar nicht problematisch, aber in der Masse der Maßnahmen hat man dann halt ein so hohes Überwachung oder ein so großes Potenzial an Überwachungsmaßnahmen, dass die akkumuliert halt einfach den Rechtsstaat gefährden.
Mhm.
Und ich denke, da sind wir genau bei Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung, BND-Gesetze, BKA-Gesetze, jetzt Polizeiaufgabengesetze in letzter Instanz auch, kommt man halt in den Bereich, wo sozusagen die Einzelmaßnahmen, vielleicht, wenn man drauf guckt, haben irgendwie auch einen Grund und haben irgendwie eine gute Intention vielleicht, aber in der Summe passieren da halt Dinge, die dann nicht mehr so gewollt sind. Und da gibt es auch bei Digitalcourage auf der Webseite eine ganz, ganz spannende Auflistung halt von denen, oder spannend, nicht eher gruselig, würde ich sagen, wenn man das sich jetzt mal anguckt, was in den letzten 5 Jahren da oder 10 Jahren auch an Gesetzen gekommen ist. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal reingucken. Genau. Ja, Polizeiaufgabengesetze, möchtest du da noch kurz?
Also du hast es gerade auch schon angesprochen, ein Haupt Merkmal sozusagen dieser Polizeiaufgabengesetze, wir haben es jetzt in Bayern seit 25.05. in Kraft, ist eben diese Einführung des Begriffs des Gefährders. Das heißt, ein Gefährder ist jemand, der hat noch nie oder der hat keine Straftat begangen, aber die Polizei geht aufgrund von irgendwelcher Wahrscheinlichkeiten, also irgendwelche Zugehörigkeiten oder was auch immer, gehen die davon aus, dass er in naher Zukunft eine schwere Straftat oder auch eine Straftat begeht. und können aufgrund dieser Annahme eben Leute einschränken. Sei es nur durch Aufenthaltsverbot oder Gebote oder eben den Einsatz von Staatstrojanern oder. Das heißt, hier haben wir eine völlige Umkehr, du hast es auch schon gesagt, Beweislastumkehr. Also vorher ist der, in dem Rechtsstaat gehst du von der Unschuldsvermutung aus. Das heißt, jeder Bürger des Landes ist erstmal für unschuldig geheißen, außer ich habe wirklich Beweise gegen ihn, dass er Straftaten vollzogen hat. Und hier haben wir jetzt eben dieses komplette, eigentlich müsste man schon sagen, wirklich die Beerdigung des Rechtsstaats, weil eben aufgrund von bestimmten Wahrscheinlichkeiten Leute auch für unbegrenzt in Untersuchungshaft genommen werden können.
Ja gut, es wird immer argumentiert, also alle drei Monate muss nochmal ein Richter abzeichnen. Ne? Aber de facto hast du recht, genau. Es beschiebt quasi nicht mehr die Pflicht, da ein Verfahren irgendwie durchzuziehen. Ne? Also,
ganz genau.
Kannst ja auch schwierig, wenn halt nichts getan wurde.
Und es ist auch sehr schwierig, wenn du dann in der Haft bist und du bist ja in der Haft aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Wenn du aber unschuldig bist, hast du ja während dieser Haft keine Chance, deine Unschuld zu beweisen. Also,
naja, klar, da beißt sich die Katze dann irgendwo ein bisschen in den Schwanz. Ne?
Ganz genau.
Na gut. Also, ganz wichtig, dass morgen Digitalcourage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht diese Klage einreicht, denke ich. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, auf unserer Webseite nochmal zu unterstützen, einfach eine Unterschrift runterzusetzen, zu sagen, finde ich nicht richtig, darf nicht sein. Gibt auch nochmal eine ganze Menge Informationen bei über digitalcourage.de. Und ich höre, wir haben auf den letzten Metern noch einen Anrufer. Hallo und herzlich willkommen. Wer ist denn da?
Ja, hallo, ich verstehe Sie ganz schlecht.
Ah, ich versuche.
Hallo?
Ja, hallo. Hören Sie mich?
Ja, Puschmann, hallo. Ich habe einen Wunsch zum Staatstrojaner. Und zwar habe ich euch auch schon eine E-Mail geschickt und ich wünsche mir von Bob Marley Get Up, Stand Up for Your Rights.
Okay, das ist jetzt tatsächlich schwer zu machen, weil wir die Songs schon in der Vorauswahl hatten. Also die liegen hier schon hart auf der Platte drauf. Also ich kann jetzt da nicht irgendwie noch downloaden.
Ja, hallo, ich verstehe euch ganz schlecht. Hört ihr mich noch?
Ja, ich musste gerade leider den Wunsch abschlägig bescheiden, weil wir die Musik tatsächlich vorher ausgewählt haben und die hier als MP3 vorliegt. Und jetzt habe ich die leider nicht runterladen können.
Ja, okay, ich wollte nur sagen, also ich bin ganz glücklich, dass der Verein Digital Courage, also endlich den Staatstrojaner, dass die da was machen, dass die Verfassungsklage einreichen. Also ich habe selber vor einem Jahr eine Online-Petition bei Open Petition versucht gegen den Staatstrojaner und die läuft auch noch und hatte eigentlich nur 670 Unterstützer. Hallo, hört ihr mich?
Ja, wir hören Sie noch, wunderbar. Ja, wir versuchen über 30.000 zu kriegen und aktuell, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, haben wir schon 12.000. Also unterzeichnen Sie doch einfach bei uns noch mit. Ich muss jetzt leider an der Stelle Schluss machen, weil wir noch 2 Minuten Sendezeit haben und ich noch so abschließende Worte sagen möchte. Ich danke Ihnen trotzdem für den Anruf und auch für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Machen Sie es gut. Tschüss. Genau, damit sind wir langsam am Ende der Sendung angekommen. Wir hoffen, das Zuschauen hat Spaß gemacht. Wir bedanken uns auch gerade nochmal für den Anruf jetzt und für diesen interessanten Beitrag dann nochmal. Wenn Sie jetzt weitere Informationen über die Fortschritte bei der Verfassungsbeschwerde möchten oder die Arbeit von Digitalcourage allgemein, dann schreiben Sie sich gerne in den Newsletter ein auf unserer Seite digitalcourage.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen jetzt zu den Themen, die wir hier angeschnitten haben. Digitale Selbstverteidigung, den Staatstrojaner, Tracking, digitale Mündigkeit, also da gibt es einen breiten Blumenstrauß an Unterseiten. Wenn Sie selber aktiv werden möchten, es aber jetzt keinen digitalen Assistenten anvertrauen möchten, dass der tut, was Sie mögen, dann können Sie das hier in München machen, indem Sie uns kontaktieren und bei einem unserer nächsten Treffen teilnehmen. Also mach mal selber mit, statt mach mal Google. Und für alle, denen die Zeit und Ressourcen fehlen, selber an dem Thema zu arbeiten, gibt es natürlich die Möglichkeit, durch eine Fördermitgliedschaft bei uns diese Arbeit zu unterstützen, sodass halt diese Verfassungsbeschwerden, weitere Aktionen möglich werden. Also sozusagen, mach mal Digitalcourage. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend, bedanken uns noch einmal für die technische Unterstützung bei Valentin und hören uns vielleicht in 2 Monaten wieder. Auf Wiedersehen.
Servus.